miteinander spielen, lachen, schwitzen, einfach mal rundherum alles vergessen können. Und in der freien Zeit, die man hat, wirklich Zeit miteinander zu verbringen. Das verbinde ich mit dem Spielplatz. Auch mit dem Spielplatz im Reich Gottes, über das wir nachdenken wollen. Dort auf diesem Reich Gottes Spielplatz, da verändern wir die Atmosphäre. Wir verändern sie durch Gerechtigkeit, wir verändern sie durch den Frieden, den Gott schenkt, und wir verändern sie durch die Freude, die der Heilige Geist in uns freisetzt. Ich habe es hier mal für uns etwas plastischer dargestellt. Brot der Gerechtigkeit, Döner des Friedens und den Shampoos der Freude. Und das Ganze eigenartigerweise anhand des Verses Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So ist das im Reich Gottes. Wir denken dann, Picknick hat immer was mit Essen zu tun, auf jeden Fall. Aber was es mit Essen wirklich auf sich hat und wo Essen fehl am Platz ist, darüber werden wir in der nächsten Zeit nachdenken. Heute vor allen Dingen, wenn wir miteinander toben und tollen, loben und lachen, schwitzen und sitzen, lieben und loben, mit einem ordentlichen Stück Brot. Brot der Gerechtigkeit. Darüber werden wir jetzt ein wenig mehr nachdenken. Ich habe euch wieder drei kleine Geschichten aus meinem Leben mitgebracht, damit ihr da so ein bisschen hineinkommt. Begebenheiten, die ich mit dem Begriff Gerechtigkeit verbinde. Ich musste bei Picknick sehr lange zurückdenken. In meiner Familie kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir Picknick gemacht haben. Und es ist auch kein Wunder, ich habe ja 5 Geschwister. Und wenn die Eltern für 6 Leute Essen einpacken müssen, dann ist das für sie so anstrengend und auch fast unmöglich. Denn 4 Jungs, so viel Essen konnten meine Eltern nicht mitschleppen, wie wir verdrückt haben. Also gab es nirgendwo mal so eine Picknick-Szene, bis auf im Urlaub. Und das war immer die Zeit in Holland. Und in Holland gibt es Bollerwagen. Ich weiß nicht, wie das hier in Lampertheim heißt, ob das auch der... Auch Bollerwagen, alles klar, muss ich also nicht definieren. Diese Karre, da konnte man alles reinpacken. An Essen, was da ist, an Spielzeug, das da ist, an Wechselwäsche, an Kinder. Und dann ging es los. Aber dort in dem Ferienhaus, das wir immer hatten, meistens kamen noch andere Familien von der Verwandtschaft mit dazu, hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Lust aufs Frühstück. Ich wollte an den Strand. Und dort am Strand habe ich sofort meine kurze Hose runtergezogen, also nur Badehose hatte ich sowieso schon an. Und dann ging es los, Spielen im Sand. Was hat das Spaß gemacht, sich bis zum Kopf immer im Sand zu verbuddeln zu lassen? Oder so eine Leiche zu spielen, dann wurde das mit Muscheln noch fixiert, dieses Grab. Das hat so Spaß gemacht. Drachen steigen lassen, ein bisschen Fußball zu spielen und das Spiel mit den Wellen. Ich war komplett da. Im Einklang mit dem Spielen, mit der Schönheit, mit der Bewegung. Ich habe alles rundum genossen. Nur eines, das habe ich komplett aus dem Blick verloren. Hey Jörg, Essen kommen! Also da wollte ich wirklich nicht hin. Ich brauchte nichts zu essen. Aber natürlich, wenn Mutter und Vater ruft, heißt es, jetzt ist Essenszeit. Und ich habe nur darauf gewartet, schnell runterschlingen, damit ich wieder spielen kann. Gerechtigkeit bedeutet absolut im Einklang mit der Intimität und Faszination der Heiligkeit Gottes zu sein, alles in dieser Gegenwart Gottes zu vergessen, also auch von daher gar keinen Appetit mehr haben, nicht essen und trinken, sondern es zu genießen, die Liebe, die Freude und diese Art der intimen Gemeinschaft. Mal anders formuliert, mitten aus einer verlorenen Welt hineinzutauchen, nein, sich verlieren in die Gegenwart Gottes, um dann neu als Blume wieder aufzublühen innerhalb der verlorenen Welt. Das ist das erste Gedanke zum Thema Gerechtigkeit. Deswegen hatte ich auch formuliert, Gerechtigkeit ist nichts anderes wie die tiefste Anbetung. Meine zweite Geschichte, ich hatte Rita gefragt, Rita, haben wir denn mal Picknick gemacht? Und sie sagte, na, eigentlich nicht. Auf den Wanderungen machen wir Pause. Aha. Also wir machen unsere Bergwanderung und dann ist natürlich klar, irgendwo braucht man auch mal ein Päuschen. Und wir haben dann immer Ausschau gehalten nach einem schönen Plätzchen, wo man sich gut hinsetzen kann oder noch besser eine Bank. Und nun, wenn wir so eine Bank gefunden haben, gab es unser ausführliches und intensives Picknick, ein Apfel und ein Snickers. Ich habe das Messer rausgeholt, beides halbiert. Wer halbiert, darf nicht wählen. Also durfte Rita wählen, welche Hälften sie nimmt. Und dann haben wir schnell gegessen, ein bisschen uns die Landschaft angeguckt. Aber wir haben Pause gemacht, kein Picknick. Und der Unterschied zwischen Pause und Picknick besteht darin, dass ich ein Ziel vor Augen hatte. Und das Ziel war das Gipfelkreuz. Und um das zu erreichen, darf die Pause nicht zu lang sein. Aus zwei Gründen. A, weil es in den Bergen sehr schnell dunkel werden kann und wir natürlich auch wieder den Abstieg gut hinkriegen müssen. Und das Zweite ist, eine zu lange Pause sorgt für eine Übersättigung, Übersäuerung der Beine. Und dann kommt man wieder schwer in den Tritt rein. Also sind die Pausen kurz zu halten. Picknick ist aber ausgiebig, ist eine separate Zeit für sich. Und ich habe mir überlegt, ist das vielleicht auch etwas, wo wir manchmal so eine Schwierigkeit haben, dass wir mit Gott nur Pausen machen anstatt Picknick? Dass wir schon immer fokussiert sind auf das, was wir erreichen wollen und dass uns die einfache Gemeinschaft mit Jesus Christus, dass wir da fast nichts mit anfangen können? Wir füllen unsere Pause mit dem Snack eines Bibelverses, einer Fürbitte, vielleicht noch einer Danksagung und dann marschieren wir weiter. Picknick bei Gott heißt, ich vergesse die Zeit. Einen Tag ohne Uhr zu leben. Kriegst du das hin? Und es zu genießen, nicht dabei kribbelig zu werden. Also das war der zweite Gedanke zum Thema Gerechtigkeit. Das dritte, ich verbinde mit Picknick immer, wie es Rita hier schon gezeigt hat, eine schöne große Wolldecke. Und die wird dann ausgebreitet. Man setzt sich erst hin. Also ihr habt es schon verstanden, ich habe immer schnell gegessen. Also bei 5 Geschwistern isst man nicht langsam. Hat einen ganz praktischen Grund. Gell? Wenn man wartet, hat man nichts mehr. Aber dann nach dem Essen habe ich es genossen, und auch mit unseren Kindern zusammen, sich auf den Rücken zu legen und die Wolken anzuschauen. Wolkenbilder zu entdecken. Und dann haben wir uns gegenseitig dazu mit unserer Fantasie immer angestachelt, was entdeckst du in den Wolken? Und manchmal entdeckt man dann zum Erschrecken eine tiefe schwarze Wolke. Und ich glaube, bei dem Thema Gerechtigkeit sind viele von uns mit einer schwarzen Wolke, ich nenne sie mal den Geist der Anklage, permanent konfrontiert, sodass du nur eine Angst hast, alles zusammenpacken und irgendwo abhauen, wo ein Ort der Sicherheit ist. Aber heute wollen wir mal die regenbogenschillernden Wolken uns anschauen. Die Faszination des Begriffes Gerechtigkeit, was es bedeutet, und einfach ein Stück weit Zeit verlieren, uns darin verlieren, damit wir neu aufblühen, Kraft und Hoffnung und Liebe empfangen für unseren Alltag. Diesen Alltag einer verlorenen Welt, der wir es auf einmal demonstrieren, steht auf für die Gerechtigkeit Gottes, was das denn bedeutet. Und ich hoffe, das gelingt uns. Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, müssen wir zunächst mal eins feststellen, dass dieser Begriff der Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff ist. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und deswegen definieren wir Gerechtigkeit nicht nach dem Beziehungsmodell, sondern immer nach dem Tunmodell, nach dem Leistungsmodell. Und deswegen hat jemand das mal so formuliert, ich zitiere, war ein unbekanntes Zitat, auf dieser Erde gibt es nur Ungerechtigkeit. Keiner nickt. Also ich nicke dazu, auf dieser Erde gibt es nur Ungerechtigkeit. Es gibt ja keine Gerechtigkeit. Im Himmel gibt es nur Liebe. Und in der Hölle gibt es nur Gerechtigkeit. Denn nur der Ort der Hölle bekommst du das, was du verdienst. Und das unweigerlich, ohne die Chance da herauszukommen, erbarmungslos, gnadenlos. Und nun darfst du den Platz dir wählen, wo du sein möchtest. Himmel ist nur Liebe. Wenn du Himmel im Herzen hast, hast du nur Liebe, Beziehungsbegriff. Und dann kommen auch solche Wörter wie Gerechtigkeit und Gnade und Gerechtigkeit und Glaube ins Spiel. Weil das sind Beziehungsbegriffe, die an der Stelle aufleuchten. Und das müssen wir tief verstehen. Wir gehen im Grunde genommen in den Schatten der Güte Gottes und da verstecken wir uns und erleben eine absolute Befreiung, dass wir auffliegen können wie Adler. Das ist Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du kannst, was du machst und was du hast. Überhaupt nichts damit zu tun. Wir meinen immer, dass wir durch unser Tun irgendetwas dazu beitragen können, dass Gott uns liebt. Aber das ist ein Irrtum. Du kannst das nicht. Du kannst Gott nicht dahingehend beeinflussen, dass er dich mehr liebt als dein Nachbar. Du kannst aber auch durch dein schlechtes Tun es niemals verhindern, dass Gott dich liebt. Und das wird durch diese zwei Begriffe Gnade und Glaube symbolisiert. Wenn wir diese Begriffe Gerechtigkeit in der Bibel lesen, müssen wir immer wieder diese kleine Arbeit leisten. Ist jetzt mit dem Begriff Gerechtigkeit die Beziehung zu Gott gemeint oder die Beziehung der Menschen, der zwischenmenschlichen Ebene? Da wird in der Bibel sehr oft von der sozialen Gerechtigkeit gesprochen. Und das trifft sehr oft zu, was ja auch klar ist. Weil Gott Liebe ist, möchte er auch zwangsläufig, dass wir diese Liebe leben. Und diese Liebe wird dafür sorgen, dass es immer eine gute Balance gibt zwischen den Armen und den Reichen. Zwischen denen, die nichts haben und denen, die viel haben. Es geht gar nicht anders, wenn du aus der Gemeinschaft mit Gott kommst, dass du immer deinen Beitrag leisten wirst, geben wirst, dass die, die das Empfinden haben, wir sind aber irgendwie der Bad Boy in dieser Familie Gottes, dass sie noch mehr Liebe bekommen, dass aus dem Bad ein Gut wird. Du wirst es gar nicht anders wollen, als genau so zu leben. Nehmen wir mal Matthäus. Matthäus gebraucht diesen Begriff Gerechtigkeit immer wieder. Es geht schon bei der Taufe los von Jesus. Denn da kommt der kleine Zusatz, ich muss mich taufen lassen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Was war das für eine Gerechtigkeit? Jesus hat es gewusst, es geht um meinen Vater. Und ich muss mich jetzt taufen lassen, nicht weil ich es nötig habe, sondern weil Gott es will. Und ich möchte meinem Vater im Himmel eine Freude bereiten. Also lasse ich mich taufen. Mit dem Ergebnis, dass dieser Vater sagt, du bist mein Sohn. Das ist Gerechtigkeit. Du bist mein Sohn, du gehörst zu mir. An dir habe ich meine Freude. Das ist tiefste Beziehung. Und jetzt merken wir schon, Beziehung hängt immer mit einer Doppelsache zusammen. Jeder hat seinen Part wahrzunehmen. Jesus tut es, um Gott eine Freude zu machen, lässt sich taufen. Und Gott, der Vater, sagt, jetzt hast du mich so glücklich gemacht. Und er bestätigt es, du bist mein Kind. Der Vater ist zuständig, um dem Kind die Identität zu schenken. Und genau das macht Gott, der Vater. Du bist der Sohn Gottes, du bist mein Kind. Dann heißt es wiederum, sagt Jesus, wenn jetzt aber deine Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, hast du keinen Anteil am Reich der Himmel. Wir reden vom Reich Gottes. Das Reich Gottes besteht aus Gerechtigkeit. Wenn wir uns darin üben, so zu sein wie die Pharisäer, werden wir keinen Anteil haben an der Gerechtigkeit Gottes. Was war das Problem oder die Schwierigkeit bei den Pharisäern? Die Schwierigkeit ist meines Erachtens liegt darin, dass sie die Gebote, die Gesetze Gottes genommen haben und immer etwas daraus gemacht haben, nämlich Verbote. Du darfst das nicht und das nicht und das nicht. Und sie haben Zäune aufgestellt, weit außerhalb dieser Lebensregeln, nur um zu verhindern, dass sie diese Lebensregel übertreten. Während Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen, also die Beziehung zu Gott herzustellen. Versteht ihr diesen Unterschied so ein bisschen? Nur Zäune. Jesus Christus, das ist im Grunde genommen, die Pharisäer und Schriftgelehrten haben damit, predigen sie permanent das Nein zum Leben. Und Jesus Christus predigt permanent das Ja zum Leben. Denn die Gesetze Gottes sind Leben. Und sie sind keine Verbote. Und darin liegt ein gewaltiger Unterschied. Deswegen soll unsere Gerechtigkeit besser sein. Und gleich ein paar Verse später kann er sagen, glückselig seid ihr, wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet. Denn ihr werdet satt werden. Aha, also schon wieder, das, was wir bringen müssen, ist ein Verlangen, eine Sehnsucht danach, nach der Gerechtigkeit Gottes. Wir müssen diese Gerechtigkeit Gottes nicht herbeiführen, wir müssen sie nicht erwirtschaften, wir müssen uns nicht verdienen. Wir müssen nur sagen, Herr, ich habe Sehnsucht nach dieser Gerechtigkeit, nach diesem freien Zugang zu dir, den ungestörten Zugang zu dir. Danach habe ich Sehnsucht, dass ich mutig vor deinen Thron kommen kann, nicht mit dem Empfinden, ich bin unwürdig, sondern mit der Freiheit der Kinder Gottes. Das ist Gerechtigkeit. Aber sie wird uns. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist etwas, was Gott macht. Sodass in 1. Korinther 1, Vers 30 heißt, dass Jesus Christus ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Dieser Gedanke mit Glauben und Gnade wird herausragend in dem Römerbrief viele Kapitel thematisiert. Ich habe uns mal aus dem Kapitel 3 ein paar Verse mitgebracht. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor gerecht. Es ist deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich will die Gebote halten und dadurch will ich gut vor Gott stehen, dann bist du ein Gutmensch. Aber ein Gutmensch hat nicht verstanden, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist Gnade. Und wir kommen jetzt schon wieder zu einer Rubrik. Ich blende mal ein bisschen vor. Es gibt nämlich jemanden, der uns verklagt. Und dieser, der uns verklagt, ist Mose nach Johannes 5. Und Mose steht für das Gesetz. Mose hat das Gesetz gegeben. Das Gesetz verklagt uns permanent. Aber wir haben Gnade, aus der Fülle Gottes haben wir Gnade und Wahrheit empfangen. Und diese Gnade und Wahrheit setzt uns frei, dass wir nichts tun können, aber auch nichts tun müssen. Also denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Die ganze Gerechtigkeit Gottes, also der freie, ungehinderte Zugang, wo es keinerlei Beziehungsstörung gibt, ist ein Geschenk Gottes an uns. Und der Garant dafür, dass dieses Geschenk wirklich gratis ist, ist Jesus Christus. Unser Beitrag ist es, dass wir daran glauben müssen. Das nimmt uns Gott nicht ab. Wir müssen daran glauben, jawohl, Jesus Christus, du bist es, der mich an dieser Stelle gerecht gemacht hat. Und nun kommen, viele kennen diese Verse schon auswendig, Römer 3, 23 und 24, da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt. Das ist die schlechte Nachricht. Also wir können überhaupt nicht in die Beziehung zu Gott kommen. Sünde heißt, ist ein Beziehungsbegriff, heißt, es ist eine Trennung da. Es steht eine Mauer, es steht etwas Gewaltiges zwischen mir und Gott und zwischen Gott und mir. Und da besteht kein Unterschied, das betrifft jeden Menschen. Egal, wie er sich anstrengt, in diese Beziehung zu Gott hineinzukommen. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Es ist Gnade. Gnade heißt gratis, ohne eigenen Verdienst beschenkt uns Gott damit, dass wir in diese Beziehung zu ihm, dem lebendigen, allmächtigen Vater, hineinkommen. Und das finde ich fantastisch. Darüber staune ich. Das halte ich manchmal nicht für möglich und denke, stimmt das wirklich? Oder mache ich mir etwas vor? Belüge ich mich Oder ist das absolute, unveränderliche, ewig gültige, ein für alle Mal geschaffene Realität? Ich bin durch und durch geliebt und so wertvoll wie kein anderer Mensch auf dieser Erde, weil ich einzigartig bin und Gott mich angesprochen hat und gesagt, dich will ich bei mir haben. Und dann sage ich, Herr, ich kann doch nicht zum Abendmahl kommen. Ich habe diese Woche nicht genug gebetet. Und ich habe dein Wort nur stückweise gelesen. Ich habe nur Pause mit dir gemacht und überhaupt kein Picknick mit dir verbracht. Und dann habe ich auch noch Dinge, die ich wusste, dass sie dir wichtig sind. Ich habe sie willentlich nicht eingehalten. Also komme ich mit Unwürdigkeit zu deinem Thron. Kennt ihr diese Gedanken? Das sind anklagende Gedanken. Das ist der Geist der Anklage, der nur eine Form hat. Er möchte dich auf eine Plattform stellen, wo du wirklich platt gemacht wirst. Und wo du nicht einfach sagen kannst, als Kind Gottes, gehe ich doch selbstverständlich an den Kühlschrank, den Gott mir bereitet hat. Ich muss doch meine Eltern nicht fragen, ob ich mich da bedienen darf. Oder habt ihr diese Regel mit euren Kindern? Ja, wir hatten sie bei einer Regel. Das war der Schrank, wo die Süßigkeiten drin waren. Ich lasse mich von euch nicht aufs Glatteis bringen. Ja. Aber wenn es um die richtige Mahlzeit geht, einen Apfel, eine Birne, ein Brot sich zu machen, dann müssen unsere Kinder doch nicht fragen. Das ist selbstverständlich. Sie müssen auch nicht fragen, ob sie ins Wohnzimmer dürfen. Es gibt nur einen Raum, der ist auch wieder Grenzen. Das ist das Schlafzimmer. Also merkt ihr, es gehört schon auch Grenzen mit dabei. Aber die Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, dass sie keinen Termin bei Gott brauchen. Sondern wir haben ihn permanent. Einen freien Zugang. Und das ist Himmel auf Erden. Und deswegen bezeichne ich es, dass Gerechtigkeit immer Form der Anbetung ist. Es treibt mich hin in die Nähe Gottes. Es lässt mich gar nicht locker. Ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Ich möchte mich in ihm verlieren, weil ich weiß, dass in dieser Verlorenheit ich Leben geschenkt bekomme und Liebe geschenkt bekomme. Mein Leben gut wird und aufgebessert wird. Und natürlich möchte ich meinem Vater Freude machen. Und deswegen werde ich auch so leben, wie es ihm gefällt. Und das ist jetzt keine Gesetzlichkeit. Das ist auch kein Druck. Wenn das Druck ist, habe ich noch nicht verstanden, dass er mein Vater ist. Ich weiß, es gibt Beziehungen, die leben nur von Pflichten, weil die Liebe erkaltet ist. Aber da ist immer die Frage, das ist eine Beziehung, aber was für eine Qualität der Beziehung ist es? Aber wenn noch Liebe mit im Spiel ist und Liebe mit im Picknickkorb ist und Gerechtigkeit da ist, eine ungetrübte Gemeinschaft miteinander, dann tut man selbstverständlich das, was dem anderen gefällt. Dann tut man es selbstverständlich. Und wenn man es verweigert, es zu tun, offenbart es nur, biblisch gesprochen, dass da Sünde in der Beziehung ist. Da ist eine Trennung drin in dieser Beziehung, die überwunden werden darf. In der Beziehung zu Gott gibt es diese Trennung nicht. Wir sehen alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes an und dürfen so hineinsteigen in diese Herrlichkeit Gottes und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht, 2. Korinther 3. Da wir nun einen freien Zugang haben zu Gott, dann lasst uns mutig hinzutreten. Im Grunde genommen sind wir dumme Menschen, wenn wir mit Gott kein Picknick machen und ihn reduzieren auf Pausen. Wir sind noch dümmer, wenn wir meinen, dass wir diese Picknickzeit erstmal selber organisieren und verdienen müssen, weil dann wird das Christsein richtig anstrengend. Aber die große Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, zu sagen, Papa, es ist so schön, mit dir zusammen zu sein. Ich genieße es. Und das nächste Mal, wenn wir darüber nachdenken, dass Anbetung immer angegriffen wird. Und wir werden darüber nachdenken, was dieser Geist der Anklage, so möchte ich ihn nennen, wie raffiniert er arbeitet und manchmal mit wenig Mitteln er uns schon komplett entmutigt und uns auf ein falsches Fahrwasser bringt. Darüber werden wir das nächste Mal nachdenken. Heute möchte ich, dass wir nur das festhalten, weil das die Krönung eigentlich ist, Picknick mit Gott zu verbringen. Jedes Abendmahl ist nichts anderes wie Picknick mit Gott zu verbringen. Eine kleine Auszeit, nicht als Pause zu sehen, sondern zu sagen, jetzt will ich mit dir, Vater im Himmel, tiefste Gemeinschaft zu haben. Und ich werde nicht auf den Geist der Lüge hören, der mir sagt, das, was ich diese Woche getan habe, die zurückliegende Woche, kann mir Gott nicht vergeben. Ich höre nicht auf diese Stimme. Ich höre nicht auf die Stimme, dass ich unwürdig bin. Ich höre nicht auf diese Stimme, weil Jesus Christus sagt, du bist wertvoll und du bist es wert. Du bist es würdig, mein Vertrauen und meine Liebe zu bekommen. Du bist liebenswürdig und du bist vertrauenswürdig. Und ich sage, Herr, das kann doch nicht sein bei dem, was ich dauernd verbocke. Und Jesus sagt, wer hat denn mehr Recht, du oder ich? Also bitte hört diese kleine Ermahnung. Lebt doch endlich mal so, dass, weil Gott euch liebt. Lebt einfach mal so, benimm dich mal so, als ob Gott dich liebt. Benimm dich einfach mal so, als ob Gott dich liebt, weil er liebt dich. Leb einfach mal so. Und so möchte ich, wir werden jetzt gleich Fortsetzung machen mit dem Lobpreis, ein Gebet vorlesen, als Einstimmung, als Fortführung zum Lobpreis. Das ist ein Gebet, das ich diese Woche gefunden habe, ist wie so eine Muschel am Strand und ich fand sie so schön und habe sie genommen und möchte es einfach als Gebet auch so vorlesen. Ich habe es für mich mal Gebet der Gerechtigkeit genannt. Jesus, du versprühst einen betörenden Duft, aber benebelt hast du mich noch nie. Du bist so liebevoll, aber keineswegs harmlos. Du bist die Fülle des Lebens, ohne mich zu verwöhnen. Du bist kompromisslos wahrhaftig, aber nie entblößend. Du bist geduldig, ohne je gleichgültig zu werden. Du lässt mich nicht los, aber du hast dich noch nie an mir vergriffen. Du verschwendest dich an mich, ohne auszubrennen. Du willst mein Herz, aber du hackst dich nicht bei mir ein. Du bist der Freieste von allen und bindest dich ganz nah an den Vater. Jesus, ich verstehe dich nicht. Du bist mir zu wunderbar. Ich staune, ich ahne, ich stammle. Du bist über alles liebenswürdig. Du bist über alles vertrauenswürdig. Amen. Ich segne euch mit dem Mut, euch auf die Unberechenbarkeit Gottes einzulassen. Hört auf seinen Zuspruch. Du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir. Amen.